Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Schönen guten Morgen auch von mir. Ja, wie gesagt, befinden wir uns gerade in der Themenreihe biblischer Vorbilder. Und als ich so überlegt habe, um wen ich mich kümmern könnte oder wer gerade so in meinem Leben vielleicht aktuell ist als Vorbild und als auch der Wunsch herangetragen wurde, dass es so im Alten Testament relativ am Anfang sein soll, habe ich überlegt, wer spricht mich da besonders an, wer spricht gerade in meine Situation. Und habe dann festgestellt, dass Hagar eigentlich ziemlich zutreffend ist, auch wenn sie eine Frau ist. Aber trotzdem ist die Geschichte für mich sehr besonders. Ich habe vor langer, langer Zeit auch mal eine Predigt darüber gehört. Und auch die hat mich sehr angesprochen, weil die auch damals in meine Situation gesprochen hat. Und ich glaube, dass Hagar auch heute aktuell noch in unsere Situation spricht. Und bevor ich mit der Predigt loslege, würde ich gerne, oder ich habe ja schon losgelegt, aber ich würde euch gerne noch die Geschichte erzählen, um die es heute geht. Und die steht in 1. Mose 16. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben, und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, sieh, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und alle seine Brüder setzt er vor sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Beer Lachai Roy. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Soweit die Geschichte in der Bibel. Was vielleicht aufgefallen ist, Sarah und Abraham heißen hier noch Sarai und Abraham. Das war quasi vor der Umbenennung der beiden. Und um diese Geschichte zu verstehen, müssen wir vielleicht ein bisschen früher ansetzen. Das erste Mal, dass Abraham vorkommt, ist in 1. Mose 12. Und in diesen 4 Kapiteln, bis jetzt zu Kapitel 16, hat Abraham bereits 3-mal von Gott die Verheißung bekommen, dass er Nachkommen bekommen wird. Einmal, dass es eine große Nation sein wird, dann, dass es mehr werden als der Sand, die man zählen kann. Und das dritte Mal, dass es mehr werden als Sterne am Himmel. Und Abraham hat auch die Verheißung bekommen, dass seine Kinder das Land einnehmen werden, in dem er gerade wohnt, nämlich in Kanaan. Und damals, aufgrund einer Hungersnot, ist Abraham von Kanaan ausgezogen und ist nach Ägypten geflohen und hat dort Sarai als seine Schwester ausgegeben. Der Pharao hat sie daraufhin in sein Haus aufgenommen und Abraham hat durch diesen kleinen Trick, sage ich jetzt mal, Gunst im Hause des Pharaos erworben. Und als aber Gott dieses Haus des Pharao so ein bisschen auffühlt aufgrund dieses Tricks, schickt er Abraham wieder weg. Und bevor das aber passiert ist, hat er von dem Pharao viele Mägde und Knechte und viele andere Geschenke bekommen. Und eine dieser Mägde soll wohl auch Hagar gewesen sein. Und dann schickt der Pharao Abraham weg und Abraham kehrt wieder zurück nach Kanaan. Und besonders interessant fand ich, dass in Kapitel 15, also ein Kapitel vor unserem jetzigen Kapitel, Folgendes über Abraham steht. Und er, also Abraham, glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit zu. Dieser Ausspruch über Abraham steht, als er das dritte Mal die Verheißung von Gott bekommen hat, dass er Nachkommen bekommen wird. Und jetzt beginnt unsere Geschichte. Und obwohl Abraham kurz davor, also wie viel Zeit zwischen Kapitel 15 und 16 liegt, weiß man nicht so genau. Aber Abraham hat kurz davor, also ein Kapitel davor, noch geglaubt, dass Gott ihm Nachkommen geben wird. Und jetzt, kurze Zeit später, klingt er sich aber in die Eigeninitiative seiner Frau ein. Auch Sarai hat mit Sicherheit von den Verheißungen Gottes gehört durch ihren Mann. Die haben bestimmt miteinander geredet. Aber die Zeit schreitet so langsam voran. Abraham und Sarai werden älter. Man hört am Ende des Kapitels, dass sie mittlerweile 86 oder dass Abraham mittlerweile 86 Jahre alt ist. Und sie sind immer noch kinderlos. Die biologische Uhr tickt. Und die beiden leben nun schon 10 Jahre in dem Land, das Gott ihnen verheißen hat. Und immer noch bleibt der verheißene Kindersegen aus. Und Sarai scheint langsam nicht mehr an die Verheißung Gottes zu glauben. Wie gesagt, die biologische Uhr tickt und jetzt ergreift sie langsam die Eigeninitiative. Und wenn sie selbst keine Kinder kriegen kann, dann eben über die Leihmutterschaft, sage ich mal, durch ihre Magd Hagar. Und zu der Zeit damals war das alles relativ unproblematisch, über diesen Weg eine Nachkommenschaft für die eigene Familie zu bekommen. Denn wenn eine Frau keine eigenen Kinder bekommen konnte, dann konnte sie eine Sklavin ihrem Mann geben und darüber eben Nachkommenschaft ins Haus bekommen. Das ist quasi eine Art Notlösung oder Lösung, die die beiden hier annehmen. Und Abraham nimmt diese Notlösung einfach an. Er sagt nichts dazu. Ein Vers vorher glaubt er noch Gott und er kennt Gott ziemlich gut und sagt trotzdem nichts. Abraham hört auf Sarais Stimme, steht in dem Kapitel. Und anstatt auf Gottes Verheißung zu hören und dieser zu vertrauen, hört er auf Sarai. Das kommt uns doch irgendwie, wenn man so relativ an den Anfang der Bibel schaut, doch schon mal bekannt vor. Bei Adam und Eva war das auch so, Adam eben auf seine Frau gehört hat. Und auch damals, wie jetzt in dieser Geschichte, kam nichts Gutes dabei raus. Obwohl es legitim war, dass Hagar die Nebenfrau von Abraham wurde und somit einen Kindersegen ins Haus bringen sollte, spielt Hagar nicht mehr so richtig mit, als sie merkt, dass sie schwanger geworden ist. Die eigenen Muttergefühle, die jetzt in Hagar entstehen, sind größer als die vorherrschende Rechtslage damals. Und wir lesen, dass Sarai gering wurde in Hagars Augen. Ein Konflikt zwischen zwei Frauen entsteht, die beide einen ausgeprägten Mutterwunsch haben. Und Sarai wendet sich an ihren Mann. Denn Hagar gehört nicht mehr länger ihr als Sklavin, sondern dadurch, dass sie die Nebenfrau Abrahams geworden ist, untersteht sie jetzt Abraham. Und Sarai wendet sich jetzt an diesen und wünscht sich, dass er seiner eigenen Frau Recht verschafft. Sie gibt Abraham die Schuld am Ganzen und ihr Unrecht soll auf ihr lasten. Gott soll zwischen den beiden richten. Aber Abraham, schlau wie er ist, weist diese Verantwortung wieder von sich und gibt Hagar wieder in den rechtmäßigen Besitz seiner Frau zurück. Und darauf lesen wir, folgt eine starke Demütigung der Hagar, die das alles nicht mehr aushält und das scheinbar sichere Umfeld, das scheinbar sichere Haus Abrahams und Sarais verlässt und in die unsichere, wilde Wüste flieht. Und jetzt wird die Geschichte wirklich spannend. Das ist der Teil, der mich besonders anspricht. Hagar ist in die Wüste geflohen. Sie ist aus der Situation raus, rein in eine neue Situation. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das in Wüsten so aussieht, aber es ist heiß, es ist kaum Wasser da, kaum Essen und es gibt viele Gefahren, denen man sich dort aussetzt. Und in den Nächten, da wird es auch noch bitterkalt. Totaler Kontrast. Und das ist die Situation, in der sich Hagar nun befindet. Und wir lesen, dass sie gerade an einer Quelle ist, in der sie wahrscheinlich gerade auftankt von ihrer langen Reise. Und genau an diesem Ort begegnet ihr Gott. Vielmehr ist es zunächst einmal ein Engel oder ein Bote Gottes. Und Hagar, ja, ist an dieser Quelle, tankt wahrscheinlich gerade auf und der Engel erscheint und stellt ihr zwei Fragen. Zwei Fragen, die nicht nur Hagar damals etwas angehen, sondern die wir uns heute genauso stellen können. Woher kommst du und wohin gehst du? Hagar hatte nur auf eine dieser Fragen eine Antwort. Sie konnte nur erklären, aus welcher Situation sie jetzt gerade kommt. Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du vielleicht gerade steckst. Nur du kannst deine Situation erklären. Aber auch uns gelten, wie gesagt, diese beiden Fragen heute. In welcher Situation steckst du gerade in deinem Leben? Mit welchen Herausforderungen und Schwierigkeiten bist du vielleicht gerade konfrontiert? Und wie gehst du damit um? Stellst du dich diesen Herausforderungen oder fliehst du wie Hagar? Gott möchte dir in deinen Herausforderungen begegnen. Er kennt dich durch und durch. Er weiß, wo du gerade stehst, wo du gehst, wo du sitzt oder wo du liegst. Er weiß alles. Und trotzdem fragt er dich, woher kommst du? Gott möchte dir begegnen und die Situation aus deiner Perspektive betrachten. Auch wenn er weiß, wo du gerade stehst, wünscht er sich, dass du für dich und für ihn die Situation, in der du gerade stehst, reflektierst und das Problem bei seinem Namen nennst. So wie Hagar es hier getan hat. Und der Engel des Herrn kannte mit Sicherheit ihre Situation und weiß, wo Hagar gerade ist. Sie ist in der Wüste und keiner sucht sich das eigentlich wahlweise aus, wenn man gerade schwanger ist, in die Wüste zu flüchten. Aber er wollte eine Antwort von Hagar. Und so will Gott auch dir in deiner persönlichen Wüste, sage ich jetzt mal, begegnen und dich fragen, woher kommst du? Was ist gerade deine Situation und warum bist du hier gelandet? Auf die zweite Frage hatte leider die Hagar keine Antwort, beziehungsweise wir lesen von keiner Antwort. Scheinbar hatte Hagar kein Ziel. Man streitet sich darüber, ob sie vielleicht zurück wollte, weil Schur auf dem Weg zurück nach Ägypten liegt. Aber das wird hieraus aus dieser Bibelstelle nicht deutlich. Hagar konnte also nicht sagen, wo sie hin wollte, weil sie es vielleicht selber gar nicht wusste. Ihr einziges Ziel war erst einmal die Flucht nach vorne. Raus aus der Situation, egal wie gefährlich es ist. Mich selbst und das eigene Kind schützen. Und genauso wie Hagar sind auch wir gefragt. Wohin gehst du? Du bist aus einer Situation geflohen, du bist vielleicht gerade mit Herausforderungen konfrontiert und bist fluchtartig nach vorne hinaus in die Wüste gegangen. Aber was ist dein Ziel? Einfach raus aus der Situation? Aber die Frage ist, was kommt dann? Was passiert, wenn die nächste brenzliche Situation kommt? Auch einfach wieder Flucht nach vorn? Hagar ist aus ihrem sicheren Umfeld in die Unsicherheit geflohen, nur um der Schmach ihrer Herrin zu entkommen. Aus welcher Sicherheit bist du vielleicht gerade in eine Unsicherheit geflohen? Hast du vielleicht gerade die Schule gewechselt, weil deine Klassenkameraden dich immer gemobbt haben? Oder die Arbeitsstelle, weil deine Arbeitskollegen nur auf dir rumgehackt haben? Wovor bist du geflohen und vor allem wohin? Gott will dir in deiner Wüste begegnen und dir ein neues Ziel geben, eine neue Perspektive. Das Ziel wird vielleicht nicht immer leicht sein, wie wir gleich sehen werden, aber der Segen, den die Gehorsam mit sich bringt, wenn wir Gottes Wege gehen, der ist groß. Hagar hatte, wie gesagt, keine Antwort auf die Frage, wohin gehst du? Und vielleicht haben wir auch manchmal gar keine Antwort, wohin wir gerade wollen. Aber gerade in dieser Ratlosigkeit ist Gott Hagar begegnet und schreibt dir ein neues Ziel vor Augen. Kehre zu deiner Herrin um und demütige dich unter ihre Hände. Nee, Gott, komm schon. Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Ich bin aus der Situation geflohen, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Und du erwartest jetzt von mir, einfach zurückzugehen? Was hat das denn für einen Sinn? So oder so ähnlich ist es vielleicht auch gerade in Hagar vorgegangen, als sie diese Worte des Engels des Herrn gehört hat. Und vielleicht spielt sich auch in unseren Köpfen so ein innerer Dialog ab, wenn Gott uns sagt, kehre zurück. Aber ich glaube, dass Gott etwas Großes mit mir und mit dir vorhat. So, wie er es auch mit Hagar vorhatte. Ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass wir uns den schwierigen Situationen und den Kämpfen unseres Lebens stellen. Denn meiner Meinung nach sind es genau diese Situationen, die uns verändern, die uns formen und uns mehr und mehr stärken und das Vertrauen in Gottes Größe stärken. Wenn wir immer nur weglaufen von einer Wüste in die nächste, weil die Herausforderungen, die Probleme und die Schwierigkeiten zu groß werden, wo landen wir denn dann am Ende? Was kann sich in unserem Leben noch bewegen, außer unsere Füße, weil wir immer wegrennen? Ich habe in letzter Zeit ein gutes Buch gelesen, das heißt Herztöne. Da geht es im ersten Kapitel auch so ein bisschen darum, dass wir geformt werden. Der Schreiber des Buches, Martin Schleske, heißt er, glaube ich. Keine Ahnung, ja genau. Der ist Geigenbauer und der schreibt darüber, dass eines seiner Werkzeuge stumpf geworden ist und dass es wieder nachgeschliffen werden muss. Und er hat im Kopf, ach, das reicht schon noch. Das ist schon noch scharf genug, damit ich die Geige noch fertig bringen kann. Aber so funktioniert das nicht. Gott zeigt ihm dann, dass das nicht so geht. Und damit wir geformt werden können und gute Werkzeuge für Gott sein können, sollten wir nicht immer wegrennen und sagen, es reicht schon noch irgendwie. Gott braucht funktionelle Werkzeuge, mit denen er die Welt verändern kann. Und es muss Situationen in unserem Leben geben, wo wir als Werkzeuge stumpf werden. Das hört sich vielleicht makaber an, aber es braucht Situationen, die uns herausfordern und an denen wir wachsen und an denen wir stumpf werden. Denn Veränderung, Schleifung und Formung kann nur dann geschehen, wenn wir stumpf sind. Nur dann können wir uns schleifen lassen, um neuen Herausforderungen und Aufgaben gewachsen zu sein. Werkzeuge, die nicht benutzt werden, werden auch nicht stumpf. Klingt irgendwie logisch. Also wenn ich ein Hammer oder ein Schleifgerät nicht benutze, dann wird es nicht abgenutzt und es wird nicht stumpf. Aber das ist doch nicht das, wozu ein Werkzeug vom Hersteller geschaffen wurde. Ich kaufe mir doch nicht ein Werkzeug, um es in meinem Schrank liegen zu lassen und zu sagen, ach, schön, dass ich es habe, vielleicht brauche ich es ja irgendwann mal, aber eigentlich nicht. Eigentlich liegt es nur da rum. Und auch wir sind doch nicht von Gott berufen, immer einfach nur wegzurennen und uns unseren Herausforderungen nicht zu stellen. Es muss doch Phasen geben, in denen wir herausgefordert sind, um stumpf zu werden. Und es muss Phasen geben, in denen wir zu Gott kommen und von Gott neu geschliffen und geschärft werden. Beides ist wichtig. Aber vor den Herausforderungen des Lebens wegzulaufen und nicht stumpf zu werden, ist meiner Meinung nach keine Option. Lass zu, dass Gott dir in deiner Wüste begegnet und dir ein neues Ziel vor Augen malt. Auch wenn das Ziel vielleicht nicht einfach ist oder es dir nicht gefällt. Und auch wenn es dir schwerfällt, dich der Situation zu stellen, aus der du vielleicht gerade kommst. Gott will dich dort gebrauchen. Und Gott will dich dort verändern und verheißt dir einen großen Segen. Auch Hagar hat von Gott einen großen Segen verheißen bekommen. Gott hat ihr verheißen, dass auch ihre Nachkommen so groß werden, dass man sie nicht zählen kann. Und sie soll ihren Sohn Ismael nennen. Ismael, haben wir gelesen, heißt Gott hört. Gott hat Hagar in ihrer Situation gehört. Wir lesen nichts darüber, dass sie laut gebetet oder gefleht hat, aber Gott hat die Sehnsucht ihres Herzens gesehen und gespürt und ist ihr in ihrem Elend begegnet. Er hat sich ihr zugewandt und ihr eine neue Perspektive für ihr Leben geschenkt. Und das entnehmen wir auch dem Lobpreis, den Hagar anschließend über Gott ausspricht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das soll heute auch ein Zuspruch für uns sein. Gott sieht dich und Gott hört dich. Er sieht dich in deiner Situation und er hört dein Elend und er wendet sich dir zu. Gott ist ein liebender Vater, der sich um seine Kinder kümmert und er lastet dir niemals mehr auf, als du nicht selber tragen kannst. Wichtig ist aber, dass wir die Last tragen und dass wir sie nicht einfach ablegen und weglaufen. Gott stellt dich in verschiedene Situationen, in denen er dich gebrauchen und auch verändern will. Aber das kann er nur, wenn du dich der Situation stellst, die Herausforderung annimmst und Gott vertraust, dass er dich sieht, dass er es gut mit dir meint und dass er an deiner Seite ist. Und er hat dir einen großen Segen verheißen. Hagar, so lesen wir, war am Ende gehorsam und ist wieder zu Abraham und Sarai zurückgekehrt. Sie hat sich ihrer Situation und Gottes Anweisungen gebeugt und hat dadurch großen Segen erfahren. Wir lesen ein paar Kapitel später nochmal verschiedene Sachen über Hagar, und auch da hat sie Gott erlebt und großen Segen erfahren. Und du kannst diese beiden Fragen und diesen Zuspruch von Gott, dass er dich sieht und dich hört, mit in deine nächste Woche nehmen und daran glauben, dass Gott dir persönlich begegnen will. Woher kommst du gerade und wohin willst du gehen? Gott sieht dich. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.